Na, Gilly, was geht ab?
Geil. geil. Es ist mittlerweile Mittwoch, gell?
Heute ist Mittwoch.
Wir nehmen im Podcast-Studio auf. Es ist 18.30 Uhr. Es ist noch hell.
Es ist schön.
Aber nach dem Sahara-Sturm und Wind ist es extremst wieder abgekühlt.
Ja, leider. Und mit dieser kühlen Stimmung starten wir direkt in den Podcast. Abfahrt.
Meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip ist ein Bike. 8000 Watt auf dem Tarmac. Paar Stunden weg, keine Zeit für dich.
Und was jetzt, Julie?
Werbung. Diese Folge wird euch präsentiert von Pillar Performance. Pillar Performance aus Australien, die machen Magnesium und nicht nur eins, sondern auch drei.
Triple Magnesium.
Mikroernährung, eine besonders wirksame Dosis Magnesium. Geht uns gut rein, schmeckt gut, sieht gut aus. Guten Schlaf, eine Recovery. Das eine oder andere Mal haben wir auch verpennt. Gibt verschiedene Flavors. Ananas, Kokos, Beeren, die Beerenvariante. Bevor wir abends schlafen gehen, knallen wir das in den Shaker. Wir schlafen gut durch, wir sind erholt und träumen einfach nur vom Fahrradfahren und vom Leistungssport. Wenn ihr Pillar heute noch ausprobieren möchtet, geht einfach auf pillarperformance.shop und nutzt den Code 8000Hz, klein und zusammengeschrieben, um 15% Rabatt für eure erste Bestellung zu bekommen. Und alles steht natürlich in den Shownotes. Und jetzt geht's los. Und dann hoffen wir, dass ihr gut schlaft und nicht verpennt.
Und jetzt geht's weiter.
Aller hopp, weiter geht's. Bene, das Spatenbier aus München,
ja,
alkoholfrei.
Grüße nach München, das ist keine Werbung, das ist einfach nur das beste alkoholfreie Bier, was ich kenne, nämlich das Spaten aus München, steht hier Schutz, Schutzmarke.
Nee, was der Slogan war geil.
Der Slogan ist so wack, lass dir raten, trinke Spaten.
Genau.
Also das, zum Glück ist das Bier besser als der Slogan, aber du hast eine tolle Apfelschorle, super, wir sind hier gut ausgestattet, nach wie vor alkoholfrei unterwegs, also ich zumindest. Ey, es ist richtig viel los. Es ist ganz viel los. Du hattest ein riesen eventful Wochenende. Ich hatte ein eventful Wochenende. Ich würde sagen, damit fangen wir erstmal an und dann arbeiten wir uns so langsam
durch.
Wir hangeln uns durch.
Durch
die Welt.
Ich glaube, es ist auch seit langem mal wieder, dass wir wir vorbereiten uns immer für die Podcast-Folgen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Also nicht, dass ihr das denkt. Es ist wirklich wochenlange Präsentation, Whiteboards werden ausgepackt.
Wir pitchen uns gegenseitig Ideen, worüber wir reden wollen.
Genau, der Mo filtert das dann nochmal. Das geht dann auch nochmal an einen Freundesbekanntenkreis, 150 Personen, die dann auch nochmal filtern. Ja. Nee, Scherz.
Focus Group und AB-Test, bevor es hier online geht.
Genau, dann werden nochmal hier und da ein paar Ads geschaltet, kommt's cool an oder nicht. Nee, aber heute haben wir echt lange davor schon mal so drüber geredet, okay, was nehmen wir denn alles mit ins Boot? Ja, und
es ist ein großes Boot geworden, kann man sagen.
Ja, ist auf jeden Fall ein AIDA-Clubschiff geworden.
Ja, AIDA-Clubschiff mit viel Entertainment. Wie heißen die? Die heißen Animateure.
Animateure.
Das sind wir jetzt quasi. Ja. Da müssen wir jetzt alle durch.
Ja, also sagt man, schnallt euch an. Nee, springt ins Wasserbad, jetzt geht's ab.
Genau, schnappt euch so eine Poolnudel.
Ja.
Haut damit noch einmal kurz dem Nebenmann oder Nebenfrau auf den Kopf. Und dann geht's hier los mit Wasseraerobik. Wir fangen mal einfach mit dem Wochenende an und erstmal mit den privaten Sachen oder halb privaten Sachen, nämlich dein Wochenende war bestimmt von Tomaten, von Sucuk und von Laufen. Halbmarathon war.
Ja, ich wollte eigentlich fragen, wie es im Wispertal war.
Da kommen wir später zu.
Da kommen wir wohl später zu. Genau. Zu den guten Nachrichten später. Du hast es angesprochen, am Wochenende, beziehungsweise am 6. April war der World Tomato Day, der internationale Tag der Pomodori, der Tomate.
Das ist geil, ja.
Und zusammen mit Sucuk und Bratwurst, Freunde, Künstlerkollektiv und Designbüro, gerade spezialisiert auf 3D-Rendering, hatte ich das in der letzten Folge schon gesagt?
Wir hatten schon mal angekündigt,
genau.
Wir hatten aufgerufen auch für die öffentlichen Events, die dann da noch waren.
Genau.
Und jetzt wollen wir einfach nur wissen, wie war's?
Wie war's, genau. Also
sah auf jeden Fall alles geil aus.
Wir haben ein Event gemacht um die Tomate, Halbmarathon in Berlin am Strausberger Platz. Und war geil. Also wir sind immer noch bei der Nachbearbeitung. War auch viel Vorbereitung. Wo fange ich an? Genau, Samstag ging es jetzt, wenn wir mal so nach dem Eventplan gehen.
Ja.
Samstagmorgen haben wir uns getroffen vor Ort für einen entspannten Shakeout-Run 5 Kilometer. Und wir hatten dann auch noch einen Coach, den Coach Lukas, wenn ich mich recht erinnere, früher lange in Berlin gewohnt, jetzt in München. Viele Halbmarathons, Marathons gerannt, wirklich cooler Typ, sau stabil, also Grüße gehen raus. Doch, das müsste Coach Lukas gewesen sein, ich hoffe, es war es richtig. Und sind dann erstmal, haben wir uns getroffen im Office bei uns in der Location, haben Kaffee getrunken. Für die Leute, die Bock auf einen kleinen Espresso wollten, bis alle da waren, hatten wir von La Marzocco was bekommen, eine Maschine, die war geil. Die Negroni-Maschine war noch geiler. genau, und dann sind wir erstmal so entspannt durch die Stadt gerannt. Was waren wir? So 15, 20 Leute. Eine Mutter auch mit Kinderwagen, das war geil. Also wir hatten ein entspanntes Tempo drauf. Als wir wiederkamen, bisschen gestretched, Kaffee getrunken, abgehangen, einfach easy vormittags Workout gemacht.
Ja, cool.
Und da habe ich aber schon gemerkt, weil ja am Sonntag auch der Halbmarathon war, wo ich ja auch einen Startplatz hatte, irgendwie mit dem Knöchel ist nicht so geil. 5 Kilometer ist jetzt nicht die Welt, wir sind nicht gerannt, aber irgendwie habe ich es gemerkt und im Laufe des Tages, des Abends wurde es auch richtig so, dass ich meistens mich nur auf einer Stelle, also auf einem Fuß wirklich gedrückt habe, weil ich ja das Wochenende davor, ich glaube es wurde auch angesagt, in Innsbruck beim Wandern umgeknickt bin.
Ah, nee, das muss nach der Aufnahme passiert sein.
Echt, war das nach der Aufnahme? Ah, warte mal, haben wir Samstag oder haben wir Montag aufgenommen?
Wir haben am Montag aufgenommen.
Ich glaube, das war am Sonntag, glaube ich. Echt? Weil Montag war, glaube ich, Scheißwetter. Und am Sonntag waren wir wandern.
Okay.
Vielleicht war mir das nicht so bewusst, dann aber egal.
Vielleicht habe ich es auch einfach vergessen.
Ich bin mir auch nicht sicher. Ich selber habe das gar nicht so gesehen, so als gravierend. Und hat schon gemerkt, manchmal, und es ist jetzt aktuell immer noch so, dass es irgendwie immer ein bisschen wehtut und zieht und so. Naja. Nichtsdestotrotz, wir haben dann wieder die Location umgebaut. Dann abends hatten wir die Talents eingeladen. Ich glaube, 30, 40 Leute waren wir. Pasta in Manio oder wie die heißen. Ich habe es schon wieder vergessen. Also auch Italiener aus Berlin, die haben Pasta für uns gekocht. Wir haben dann eine große Tafel hergerichtet. Alles im Pomodori Italian Style.
Ja, cool.
Gab Goodiebag.
Also, da war richtig Promis da, ne?
Ja, ja, Promis waren auch da.
Szene-Promis.
Szene-Promis.
Coach Andy war da, Kati Granz war da,
genau,
die Läuferin aus
genau,
Berlin.
Genau, genau.
Sticker!
Der Produzent war auch da. Rap K war auch da mit seiner Crew. Und die Negroni-Maschine, die gestört ist. Also sorry, das ist nicht, das ist keine Werbung oder so, aber die haben so eine Maschine, was eine Espresso-Maschine ist. Und du kannst da hinten einfach den Deckel rausnehmen.
Ah.
Und dann ballerst du anstatt diesem Wassertank, haben die so einen anderen Tank rein, wo du halt einfach deinen Negroni reinknallst. 3-4 Liter. Nimmst dir dein Glas mit Eiswürfel, stellst sie da drunter und dann geht's aber sowas von rund.
Und die haben die so umgebaut, dass sie nicht erhitzt, oder was?
Da läuft es dann einfach durch. Genau.
Ja,
das, ja genau, ja. Und die war auch unter anderem da und dann haben wir uns da, also ich anfangs erst einen Drink, weil ich dachte, gut, ich laufe ja morgen, dann fängst du früh ran, wir haben um 18 Uhr eingeladen, dann geht das auch vorbei. Aber im Laufe des Abends oder des Tags habe ich schon gemerkt, das nervt einfach mit dem Fuß, das tut einfach weh. Und das hat mich dann auch schon ein bisschen genervt, weil ich mir dachte, so, ey, komm, machst du das jetzt am Sonntag? Ja, nimm doch so eine Ibu an. Und das macht mir auch überhaupt gar keinen Sinn, auf Ibu durch die Gegend rennen und dann ist dein Fuß einfach den ganzen April, Mai im Arsch. So,
ja, das ist ja völlig bescheuert.
Also, das hatte ich mir dann auch gedacht. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, scheiß drauf. Also, das sollte jetzt so nicht sein. Und es ist halt wirklich so, dass es immer noch weh tut. Und naja, gut, es ist jetzt nicht Hals- und Beinbruch. Aber ich glaube, wenn ich den Halbmarathon gelaufen, ich glaube, dann sieht es wirklich nicht gut aus. Sag ich mal.
Nee,
so.
Na, wenn du überhaupt durchgekommen wärst. Also, mit sowas, das wird ja auch schnell deutlich schlimmer.
Eben. Und ich war schon motiviert. Ich hatte dann schon am Samstag richtig Bock. Ja. Ich habe ja jetzt nicht gesagt, dass ich das Ding da irgendwie, keine Ahnung, 20 Minuten rennen.
Oder
so,
gewinnen.
Weißt du? Oder gewinnen, so. Aber im Laufe des Tages, so Freitag, Samstag, wurde ich schon richtig heiß. Und dann habe ich aber gemerkt, nach diesem Shakeout-Run, fuck ey, nachmittags tut richtig weh und es Naja, egal. Damit habe ich dann auch abgeschlossen. Die Drinks waren geil. Die Leute waren motiviert. Und ich glaube, um 22, 23 Uhr ging dann der Abend dann auch entspannt zu Ende, was sau cool war. Mhm. Und jetzt nicht bis morgens um 5 oder so. Haben wir alles entspannt zur Seite geräumt. Noch ein paar Drinks zu uns genommen in der kleinen Runde mit Stickel.
Das muss man immer so aussprechen.
Genau. Und dann am Sonntag war halt für mich kein Halbmarathon, aber dafür trotzdem, ich glaube, 10, 11 Uhr wieder an der Location.
Hattest du nochmal irgendwie so offen gelassen? Okay, wenn ich morgen mit den Füßen aus dem Bett steige und ich merke, ich merke nichts,
also,
dann probiere ich
es? Ich habe mit dem ersten Negroni um kurz vor 6 angefangen, weil ich dachte, okay, ich bleib dabei, und der hat echt weggescheppert. Weggescheppert, also stabil. Die Läuferin Kathi, die hat sich auch direkt so einen Negroni gemacht. Und ich dann so, jo, aber randvoll. Und dann meinte ich auch, ey, das Ding, das scheppert. Also die Maschine ist gestört. Wenn es irgendwo zum Ausleimen geht, wenn ihr euch richtig einen reinstellen wollt, nehmt dieses Ding, ist gestört. Nee. Und dann hatte ich halt, wie gesagt, irgendwann habe ich gemerkt, nee, okay, das macht keinen Sinn, das tut weh. Auch gerade, wenn man die Treppen hochläuft einfach rumsteht. Dann habe ich gesagt, gut, dann trinkst du halt was. Hab aber im Hinterkopf immer noch gehabt, ach komm, am Ende, weißt du? Und bin auch Sonntagmorgen früh aufgestanden, weil ich mir dann extra noch gesagt habe, okay, geil. Ich wäre ja eigentlich in diesem Startblock G, wo ich dann erfahren habe auch, dass das ganz, ganz hinten ist.
Cool.
Start 11.10 Uhr, weil man noch keinen Nachweis hat, dass man davor einen Halbmarathon gelaufen ist.
Ah, okay.
Man hätte auf dem Tempelhofer Feld, da wo diese Anmeldung ist, zu so einem Stand gehen können und sagen, hier, ich bin fit, hier ist mein Strava. Ja. Ich renne irgendwie 5 Kilometer auch unter einer Stunde, so gefühlt. Mhm. Wusste ich jetzt nicht, weil da kriegt man dann so Sticker, die man sich draufkleben kann, dass man in
Sticker
in einen anderen Startblock reingehen kann.
Ja, okay.
Gut, dann haben die alle gesagt, ey, druck dir das zu Hause einfach aus, das ist der Helvetica Italia-Schnitt, und dann gehst du einfach in Startblock C oder D, und dann, weil du brauchst irgendwie, bis du hinten bist, bis du erstmal wirklich anfängst zu laufen, geht irgendwie schon eine halbe Stunde rum.
Sind die erst schon fertig?
Quasi, und das Event ging wieder um 13 Uhr los, und wenn ich da dann irgendwann ankomme und ich kann gerade wieder helfen abzubauen, auch nicht so gut.
Ja.
Naja, morgens bin ich aufgestanden, weil ich dachte, okay, komm, dann machst du dich um 9 Uhr los, dann nimmst du um 10 Uhr den Startblock, und ich war so, ah ja, top, es geht, geil, geh so vor die Tür, ich so, also habe ich dann gemerkt bei der Treppe so, nee, das und weißt du, du hast auf einem Fuß hast du 110% und auf dem anderen Bein hast du so 70, und hab gesagt, das macht keinen Sinn. Und es ist nicht wie beim Fahrrad.
Ja, ja.
Da kann man ja dann irgendwie sich noch, du sitzt, kannst es irgendwie so, du kannst ja nicht auf einem Bein durch die Gegend hüpfen.
Nö.
Also, macht keinen Sinn.
Dann tut das am Ende auch noch weh.
Eben. Naja, und von daher hatten wir dann so gesagt, geladen ab 13 Uhr wieder an derselben Location for everyone mit free Drinks. Und dann waren sie über den Tag, die Sonne war richtig cool.
Das Wetter war Hammer. War hier Samstag auch so geil? Ja, ne?
Ja, genau. Ja. Also Samstag und Sonntags, muss man dazu sagen, waren es übertrieben. Ich glaube, es waren 24 Grad. Also zum Laufen meinten alle Läufer innen, das ist viel zu warm. Anscheinend war letztes Jahr Schnee oder Minusgrade irgendwie oder 4 Grad. Glaube ich auch nicht so ideal, aber um so die Rekorde zu knacken hier in Berlin, und dafür ist die Strecke ja bekannt, weil es, glaube ich, die flachste Marathon-Halbmarathon-Strecke ist, schöne breite Straßen, geiles Publikum, sind die Leute hier auf Zack, und naja, hier war es super warm, 24 Grad, ab 14:30 Uhr kamen alle rum, auch viele Läufer und Läuferinnen von den Braves und andere Läufer und halt Leute, die wir halt eingeladen haben, die Bock hatten auf Drinks, und alle haben draußen gechillt, es war sau entspannt, es lief Musik, wir haben uns die Martinis gegönnt. Gut, du bist halt viel am Schwätzen, das ist auch so ein bisschen so wie messemäßig, was du erzählt hast mit Standard. aber nee, war cool, und war dann auch, der Flow ging auch für 18 Uhr raus, das war auch cool, weil wir hatten geplant, chillig. 18 Uhr ist vorbei.
Manchmal ist es auch so, dann versackt man so, und dann ist es so, eigentlich...
So, ja, nimm dir noch ein Bier mit, aber fand hier, du musst jetzt gehen, überhaupt nicht so.
Ja, cool.
War sau entspannt. Coach Andy war auch da, sowohl halt, wie gesagt,
am... Die ist auch gelaufen, ne?
Am Samstag, genau, und am Sonntag auch. Torge... auch von den Braves, und meinten auch, war richtig geile Stimmung. Das fand ich dann auch so ein bisschen so, fuck, scheiße.
Ist echt krass, was da abgeht mittlerweile. Ich meine, das beim Marathon kennt man das ja schon seit einer Weile, aber dass auch beim Halbmarathon jetzt einfach die Stimmung so krass ist an der Strecke mit den ganzen Cheering Zones und allem möglichen drum und dran. Das ist ja so ein Happening für die Leute. Das ist echt crazy.
Das ist gestört. Am Samstag war der Torge, ein Kollege von mir, der auch bei den Braves ist, der auch, wo ich dir erzählt hat, der mal die Feierabendrunde mitgefahren ist, so richtig motiviert und dann richtig kassiert hat und meinte, zum Glück gab's dreimal einen Platten, da konnte ich immer noch durchatmen. Der aber weiterhin voll überzeugt ist für die Ride-Outs von Standards. Also ist jetzt nicht so, dass wenn ihr bei den Ride-Outs von Standard mitfahrt, also die Feierabendrunde, da gibt's auch die 12, aber es gibt ja auch für die Girls und für die Boys Samstag, wo jetzt nicht
genau, für die Frauen mittwochs und unregelmäßig samstags immer, wenn was ansteht.
Genau, wo jetzt nicht mit 250 km/h nach Polen und zurückgefahren wird.
Nur Donnerstag ist.
Nur Donnerstag.
Hammerfest,
genau. und er war Samstag nach unserem Run kurz da auf dem Kaffee und meint, Eiel, weil er da geholfen hat bei den Braves Berlin, das ist auch so eine auch eine Lauf-Community, auch schon eine der etabliertesten hier. Die hatten einfach bei ihrem Shakeout-Run 400 Leute. Das
ist krass, ne? Die hatten ja
400 Leute.
60 oder 70 Braves-LäuferInnen im Halbmarathon. Das, also die da richtig liefern quasi. Das ist schon hart,
ey. Ja. Aber ich meine, 400 Leute bei so einem Shakeout-Run.
Das ist auch geil, was die Braves machen. Die haben ja, das machen sie schon lange. Ich habe letztens mit dem Joey gequatscht, der das alles gegründet und hat und macht. Die haben die immer am Shakeout-Run quasi, ist bei den Hood Labs heißt es.
Ja.
Und das ist halt total geil, weil die haben ihr Büro oder Laden oder Space oder was auch immer, haben die in Kreuzberg.
Bei euch in der Nähe da, gell?
War das? Oder? Nee, das ist da Prinzenstraße mehr.
Stimmt, ja.
Und die machen halt, ist das halt so in so einem Häuserblock, in so einem, wirklich wie man es aus dem Fernsehen kennt, so ein Kreuzberger Häuserblock und da laufen die halt wirklich einmal ums Karree und das ist eine Staffel und das sind halt die Hoodlabs und da gibt es einen Gewinner und das ist halt mega geil und auch da ist halt, wie du gerade sagst, also dass so viele waren, hätte ich nicht gedacht, aber da ist auch so eine Action und das ist einfach immer so cool aufbereitet von denen, dass man also geht mal auf Instagram Berlin Braves und gebt euch das, war das echt cool, weil es zeigt so, was man mit Community auch machen kann und so, ne?
Voll. Und auch sehr divers, sehr cool. Und was ich mich nur gefragt habe, weil man kennt es ja bei Rideouts mit dem Fahrrad, das ab einer bestimmten Größe, da musst du mich korrigieren, sind es 50 Leute, 60 Leute oder ab 100? Oder wann ist das, wo man das so anmelden muss, mäßig?
Ja, da gibt es Regeln zu. Das gibt so ein bisschen.
Kommissar-mäßig, gell?
Naja, ab 16 Teilnehmer bist du ein geschlossener Verband.
Genau, also
und
Zweierreihe.
Du kannst Zweierreihe auf der Landstraße fahren und dann gilt vor allem die Regel, dass du, das ist wie bei einer Demonstration, dass wenn der Erste oder die Erste aus dem Verband über grün fährt und es wird dann zwischendurch rot, muss natürlich kompakter Verband sein, kann jetzt nicht so zerstückelt von Siegessäule bis Ernst-Reuter-Platz sein, dann fahren die hinten auch durch, auch wenn es rot wird und dann müssen halt alle warten. So, das ist die Regel. Wenn das ist, dann brauchst du eigentlich auch einen sichtbaren Guide, also irgendwie gekennzeichnet oder irgendwas, das ist dann eine Auslegungssache, und anmelden, weiß ich nicht genau, ab wann das ist.
Na, da weiß ich ja, wer am kommenden Samstag die Warnwestern-Arbeine bei unserem Social Ride.
Stimmt, das können wir direkt mal einschieben, ganz kurz, bevor wir wieder zurück zum Halbmarathon gehen, können wir mal einschieben, dass jetzt am Samstag freuen wir uns alle auf euch, weil wir beiden süßen Mäuse machen mit Cask zusammen einen kleinen Social Ride hier in Berlin, weil am Wochenende ist ja auch die Velo. Und am Samstag um 10.30 Uhr treffen wir uns am Auerbachtunnel in Grunewald, fahren eine schön entspannte, ich würde mal behaupten, zweistündige Runde, so ein Klassiker hier, die Berliner kennen es, aber ist jetzt auch kein Ride, um irgendwelche Rekorde oder irgendwas aufzustellen, sondern echt um ein bisschen abzuhängen, ein bisschen zu quatschen, ein bisschen socializen und enden dann am 19 Grams am Alexanderplatz, wo wir dann auch die von Cask wieder treffen, wo es ein bisschen Material auch gibt und Kaffee natürlich, bisschen abhängen noch, bevor es dann ins große Velo-Wochenende geht.
Genau.
Wir machen euch den Link zu der Anmeldung, machen wir euch auch in die Shownotes und freuen uns natürlich auf alle, die da kommen. Kommt mit tauglichen Rennen oder meinetwegen auch Gravelrädern. Wer fit ist, kann mit dem Gravelrad wahrscheinlich auch mitfahren. Bringt eure Helme, bevorzugt Cask mit und dann geht's ab. Dann wird einer auf dem Rad weggebabbelt und Kaffee getrunken.
Genau. Und Sonntag geht's ja dann eigentlich auch weiter. Kein Social Rideout, aber da ist ja Landesmeisterschaft.
Genau, Berliner Meisterschaft ist eine offene Meisterschaft. Das Fahrerfeld bei den Herren sieht sehr wie sagt man, illuster aus, illuster, ein illustres Fahrerfeld, mit Namen wie Roger Kluge, Theo Reinhardt, Nolde, weil es ist eine offene Meisterschaft, es heißt, und die anderen Bundesländer haben nicht ihre Meisterschaft an diesem Tag. Das heißt, alle haben da mächtig Bock, aber wer am meisten Bock hat, ist Team Standard Brandenburg. Team Standard,
habe ich gestern schon erfahren.
Und da sind wir sehr, sehr gespannt. Wir probieren da natürlich alles, also ich nur als Funktionär. Nicht als Fahrer mehr.
Jung, aber sag mal trotzdem,
wir probieren da natürlich alles, den Titel da zu holen. Wird auf jeden Fall ein Spektakel. Wir haben letztes Mal dazu geguckt, man kann tatsächlich sehr gut zugucken, weil es ist auf dem Tempelhofer Feld. Und freuen uns natürlich auch auf alle, die da hinkommen. Wir stehen immer da an dieser, es gibt nämlich die Strecke, ist so, dass es eine Gabelung, also es gibt eine, also die fahren halt Tempelhofer Feld, Flugbahn hoch runter, dann geht's da so bla bla bla. Also ich erkläre euch jetzt, wo wir stehen, und wenn man vor Ort ist, dann versteht man es auch. Es gibt eine Gabelung, wo die Strecke dreimal vorbeikommt. Das heißt nämlich einmal gerade weg von Start-Ziel, dann einmal aufs Flugfeld drauf und einmal wieder von der Landebahn zurück. Da ist ein Dreieck. Das heißt, man sieht die pro Runde dreimal. Das ist die einzige Chance, die so oft zu sehen. Da werden wir wieder stehen. Und
kurze Frage. Welcher Bereich ist es? Ist es auf dem Flugfeld?
Ja, ihr braucht dafür keine Velo-Ticket.
Okay.
Ja, man sieht das Ziel nicht,
okay,
weil das ist auf dem Velo-Gelände. Mhm. Also wer ein Velo-Ticket hat, sieht natürlich das Ziel. Aber für alle, die jetzt die Kohle nicht haben oder sie nicht ausgeben wollen, einfach auf dem Tempelhofer Feld, da stehen wir. Weil da kannst du dann auch einfach mit dem Rad hinkommen, musst es nicht irgendwie umständlich parken oder irgendwas. Und da gibt's dann halt diese Dreiergabelung wie eine T-Kreuzung der Strecke. Und da werden wir wieder zugucken und anfeuern. Und wird sicher ein Spektakel. Die Frauen fahren auch, Team Standard Frauen sind auch mit einem starken Team vertreten. Da haben wir auch große Hoffnungen. Top Ergänzungen dieses Jahr bei den Frauen auch im Team. Und sieht eigentlich soweit ganz, ganz gut aus. Man weiß es natürlich nie, aber es wird auf jeden Fall spannend.
Perfekt. Du hast es angesprochen. Samstag, Sonntag, Velo Berlin. Wir haben auch nochmal vom Veranstalter einen Link bekommen. Wer Bock hat, vergünstigt dorthin zu gehen. Ich glaube, das Ticket kostet 12 Euro oder sowas. Mhm. Wir haben auch noch einen Link. Heute Morgen um 6.30 Uhr habe ich es bekommen. netterweise, weil die auch unser Event gepostet haben. Hier, wenn ihr Bock habt, das gibt's statt 12 Euro für 9 Euro.
Das packen, ja, bitte. Wir euch dann kann man auch, dann kann man auch zu Startziel gehen. Und sich genau. Wenn es zum Sprint kommt, sieht man den von draußen natürlich nicht. Wenn ein Solo-Fahrer ankommt, Fahrerin, dann sieht man es von außen auch. Aber natürlich sinnvoll, wenn man trotzdem zu Startziel kommen kann. Jetzt hier mit ein bisschen Rabatt.
Genau. Und es ist natürlich auch in diesem Flughafen-Hangar, richtig?
Ja.
Genau. Und da war ich zum Beispiel. Wir babbeln schon wieder.
Wir waren eigentlich noch beim letzten
Mal. Am Freitag, wo ich meine Startunterlagen für den Halbmarathon, den ich leider nicht antreten konnte, abgeholt habe, bin ich da durchgelaufen. Max, ist schon geil, die Location, gell?
Ja, klar.
Ey, ist schon geil. Wann war das letzte Mal Abflug? 2012?
Das weiß 2009? Ich gar nicht. Ich bin von da mal geflogen.
Ja, ja. Ich kenne auch einige Leute, die noch von da geflogen und gestartet sind. So. Ja. Also wie gesagt, kommt auf jeden Fall rum, ob Cask Ride oder zu den Meisterschaften von Berlin. Wir sind da, wir freuen uns auf euch. Und
jetzt springen wir einfach wieder zurück zum Wochenende davor.
Genau.
Weil bei euch beim Event gab es ja, ihr habt sehr geile T-Shirts gemacht, und ich werde jetzt hier in der Öffentlichkeit dich fragen, hast du mir eins aufgehoben?
Ich habe dir eins aufgehoben, ja, ich habe hier eine, ich kann dir die gleich mal parallel zeigen, ich habe dir eins aufgehoben, diese Liste, genau, yes in L, leider sind auch schon alle weg. Die gingen wirklich schnell weg.
Ach, da müssen wir jetzt gar nicht aufrufen, dass es T-Shirts gibt. Nee,
ach, schade. Das gibt schon, ist schon alles.
Es gab T-Shirts zu kaufen, Leute.
Genau.
Zu spät. Wer keins hat, ist zu langsam. Aber was ich geil fand, war, das komplette Design, klar, ist halt deren und dein Steckenpferd so. Und dieser Tomatendosen-Mittelfinger an der Wand, das war einfach geil.
Geil,
das
oder?
Das sah so gut aus, ey.
Ja, ja. Auch Grüße gehen raus auch nochmal an Gebrüder. Die auch für das Logo auch zuständig waren, die geil. Umsetzung. Und ja, nee, also ich war top zufrieden, sah geil aus, es hat Bock gemacht zur Ehre der Tomate, also Besser geht's nicht.
Ja, voll geil, voll geil. Während du hier nicht gelaufen bist, bin ich dafür gefahren.
Ich hab's gesehen.
Ja, in deiner Heimat, ja. Bei, ich glaube, noch krasserem Wetter als hier.
Normal.
Weil mein lieber Kollege Benny und ich hatten einen Plan oder ein Ziel, nämlich bevor ich Vater werde und wahrscheinlich erstmal nicht ganz so weit wegkomme von zu Hause, wollten wir nochmal unsere liebe Ex-Kollegin Laura besuchen. Mhm. Und die ist wieder zurück nach Frankfurt gegangen und dachten wir, ey, das machen wir jetzt noch. Und dann war dieses Wochenende, also das wussten wir nicht, wir hatten das einfach gebucht. Und dann kam es aber, wie es kommen sollte und dieses unfassbare Wetter war. Und wir haben uns ein Wochenende Radfahren in Frankfurt in Frankfurt und Umgebung gegönnt. Und das war einfach nur geil. Das war so balsam für die Seele, ey. Also ich mag Frankfurt eh. Ich habe irgendwie witzigerweise nie irgendeinen Schnittpunkt mit Frankfurt gehabt und jetzt total viel. Und wir waren ja mit dem Live-Podcast da. Da war Scheißwetter leider, aber es war trotzdem chillig. Ich wollte nämlich
gerade sagen, das letzte Mal, wo du da warst, war immer irgendwie das Wetter nicht so
optimal. War Scheißwetter, aber es war trotzdem cool, weil es bei Laura einfach cool ist, weil wir uns einfach so gut verstehen und die auch eine tolle Gastgeberin ist und das einfach Spaß macht. Aber diesmal war es halt wirklich perfekt so, ne? Wir sind halt hingekommen und es war schon, wir sind natürlich Flixtrain gefahren, wie sich das gehört. Daher auch eigentlich fast ohne Verzögerung. Das ist geil, die machen dann auch so deutsche Bahn-Bashing in den Durchsagen. Also wie Sie merken, fahren wir gerade etwas langsamer als gewohnt. Das liegt daran, dass wir einen ICE mit Verspätung vor uns haben. super, super chillig. Sind angekommen, wir sind Freitag ganz früh losgefahren, haben aus dem Zug noch zusammen gearbeitet, weil natürlich das WLAN im Flixtrain auch ohne Probleme funktioniert. Kennt man ja auch anders.
Ist gut. Ist
nicht das Schnellste.
Nee, aber es reicht, um Mails zu checken. Ja, das ist
voll,
gut. Das ist
voll. Gut. Kannst jetzt keine Serie streamen, so, aber.
Das hat mich eh immer gewundert, so Serie und so weiter, bis ich irgendwann, glaube ich, weiß es nicht, gecheckt habe. Entweder waren es Leute, die sich vorab Serien auf den Rechner geholt haben.
Ja, safe.
Über LTE oder.
Hast du ja auch nicht unterwegs.
Oder warst du mal in diesem Bahn-Intranet? Da gibt es ja auch so eigene Radiosender und Filme und so weiter. War ich nie drin.
Nee. Ich fahre auch nicht Bahn.
Okay, gut. Aber man kann.
Als wir nach Düsseldorf gefahren sind, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal davor Bahn gefahren bin.
Ja, ich bin sonst immer Flixi, gell?
Ja, bin immer Flixtrain.
Und ich glaube, da gibt es Filme drin. Und das hat mich immer gewundert.
Nee, ich glaube, die ziehen sich ihre Serien, sowas, holen sich aufs Handy. Also macht ja auch mehr Sinn.
Egal.
Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, Zugfahrt war tippitoppi. Angekommen ich glaube, wir sind schon um kurz nach 12 oder so in Frankfurt angekommen mittags. Dann direkt schön eine Pizza gegessen. Das war auch so geile erste Begegnung direkt. So, wir kamen da halt an, wir hatten die Räder in Taschen, so kleinen Taschen, weil wir konnten irgendwie kein also
buchen.
Es war ausgebucht, Fahrrad, und dann die Frau im Zug meinte, nee, seit Corona kann man keine Fahrradstellplätze bei Flixtrain buchen, das ist irgendwie noch nicht wieder freigeschaltet, was totaler Quatsch ist, weil ich habe das nach Corona schon mehrfach gemacht. Aber war egal, auf jeden Fall war es dadurch entspannt, weil wir konnten unsere Taschen einfach vor diese Fahrradhalter darstellen. Ja. Insofern auch egal. Und sind diese, ne, wie du auch hast, von, ich glaube, deine ist von Bach oder so, halt so, wo du nur die Räder rausnehmen musst und fertig ist.
Genau.
Sind aber diesen Taschen da noch zu Italiener direkt um die Ecke vom Bahnhof.
Wenn du rausgehst, links?
Nee, Bahnhof Süd sind wir angekommen.
Ja.
Und war auch lecker, aber es war auch so witzig, weil so, wir kamen da an, es war 12 und ich glaube, die hatten so Mittagstischgeschäft gerade. Und anscheinend war das der Besitzer, der da gerade irgendwie vor dem Laden stand und der hat irgendwie so ein Kuvert mit, ich glaube, neuen Karten in der Hand oder sowas, also so Menükarten. Auf jeden Fall ist da so ein Gespräch entstanden und er hat einfach so völlig, ohne dass wir den Anschein gemacht haben, dass wir das machen wollten oder was auch immer, auf jeden Fall hat er so, aber die Räder können wir nicht mit reinnehmen. Ja. Also die waren halt noch verpackt in diesen Taschen drin, so, die können doch nicht mit rein. Ja, dann kommen noch zwei Familien mit drei Kinderwegen, dann kannst du dich da drin nicht mehr bewegen.
Ja.
Ich so, und das war halt so, das war so ein kleiner Italiener, wo halt so eine super steile, sechsstufige Treppe am Anfang war. Wo ich mir dachte, so, also da kriegt wirklich niemand seinen Kinderwagen rein, aber ist ja egal, können wir draußen essen. Dann war da so ein hoher Tisch. Ja,
am Schweizer Platz, Schweizer Platz, wo du hinten, wo so hohe Tische sind.
Vorne
so,
an der Straße.
Wie
in so einer Parkbucht.
Ja. Ich weiß, was du meinst. Wo du drin sitzen kannst und dann hast du draußen auch was.
Da steht so ein kleines, so ein Fixie oder so ein Rad, so ein Oldschool-Vintage-Rad im Fenster.
Weiß ich, was du meinst, ja.
Auf jeden Fall meinten wir, ja, nee, kein Problem, es war halt super warm, wir haben schon irgendwie so Pullis ausgezogen und alles. Können wir uns noch Stühle von drin holen? Und jetzt haben wir dann die Kellnerin gefragt. Meinte sie, ja klar, frage ich mal kurz. Wir dachten so, ja, man kann einfach, da drin waren auch hohe Stühle. Ja. Und dann kam sie halt so ohne die Stühle wieder, nee, das geht leider nicht. Und dann bin ich, ja, okay, komm, scheiß drauf, wir essen im Stehen. Benny und ich saßen irgendwie gerade 4,5 Stunden im Zug oder was auch immer. War dann auch egal, das Essen war auch lecker, aber das war ein bisschen weird. Aber dann haben wir die Räder da noch aufgebaut nach dem Essen und sind dann von da einfach zu Laura geradelt. Die hatte uns eh mit dem Rad abgeholt. Und dann direkt umgezogen und direkt die erste Einheit. Runde gedreht. Ey. Ja. War total geil. Dann sind wir natürlich das erste Mal kurz auch dieses Jahr. Beziehungsweise am ersten Tag hatte ich noch ein langes Trikot an, hätte man aber eigentlich gar nicht gemusst. Und dann, ich weiß jetzt, Bundeswehrdepot.
Ah ja, geil. Ja, ja,
auch Mann, das ist Bundeswehr. So ein Klassiker,
da kannst du so die Sprints hochballern. Wir sind halt früher immer diese Dinger, weil sich das so zieht.
Das geht nur geradeaus.
Ja, aber das ist gestört, Mann. Ey, das ist ja Bundeswehrdepot ist geil, Mann.
Also ich als Berliner nenne es Berg.
Ja.
Und es geht wirklich einfach nur gerade bergauf, aber okay Prozentzahl, aber ich habe es halt natürlich wieder solide gemerkt, so Laura und Benny schön am Quatschen und ich so, die so im Quatschmodus, ich die ganze Zeit irgendwie 320 Watt auf der Uhr, um überhaupt irgendwie vorwärts zu kommen. Naja, aber trotzdem schön, dann dahinter ging es steil runter.
Dann der Friedhof mit dem Wasser, wo man Wasser holen kann.
Ja, das haben wir nicht gemacht,
okay,
so lang waren wir nicht unterwegs. Ich glaube am ersten Tag sind wir knappe 60 oder so gefahren, weil wir dann einen großen zweiten Tag vorhatten. Und zwar...
ich hab's mir nochmal angeguckt.
Ja, war richtig geil. 180 Kilometer durchs Wispertal, da so, also ab Bad Schwalbach, dann Wispertal zum Rhein runter und dann am Rhein zurück durch Wiesbaden durch.
Ja, biblisch. So. Seid ihr auf dem Hinweg? Seid ihr Hinweg am Main, am Rhein lang gefahren, über Rüdesheim oder seid ihr auf dem Hinweg hinten durch Bad Schwalbach gefahren? Seid ihr erst am Main, Rhein und dann ins Wispertal hoch?
Nee, wir sind Wispertal runter. Also
okay.
Wispertal runter, dann Pressberg und dann zum Rhein runter.
Okay.
Und ich muss mal irgendwie mein Strava mal durchkämmen. Ich glaube aber, das war tatsächlich meine zweitlängste Radfahrt ever.
Ich sehe gerade, ich habe dir noch gar nicht gefolgt auf.
Junge.
Ah nee, warte mal.
Ich wollte gerade sagen, privat folgen wir uns da. Auf jeden Fall meine zweitlängste Radfahrt ever. Vielleicht habe ich mal im Trainingslager irgendwie, aber ich weiß gar nicht genau, weil 180 ist schon echt lang für mich. Und war auch wirklich so, wie ich das von mir kenne, so bei 120 nach dem Pressberg da irgendwie, ich war so durch, ey. Wirklich mein Körper meinte wirklich so, ey, Bro, eigentlich sind wir jetzt schon lange fertig. Was machen wir hier? Und dann haben wir, also wirklich so geil, hatte Laura, glaube ich, rausgesucht. Und Jakob hat es, glaube ich, sogar rausgesucht.
War Jakob mit?
Dies? Nee, Jakob war Rennfahren.
Okay.
Der war dann am nächsten Tag dabei.
So, ich habe die Route jetzt vor dir. Erzähl ruhig.
Ja, genau. Stimmt, aber am Samstag war Josie am Anfang noch dabei. Die ist dann hinter... Vorm Wispertal ist die abgedreht und nach Hause gefahren. Genau, aber dann sind wir runter zum Rhein.
Ja, normal, ihr seid am Biebrich durchgefahren, Biebricher Schloss, normal, genau hinter Biebricher Schloss wohnen. Da bin ich aufgewachsen, Junge, brutal, ich hab's gesehen, Mann. Sorry, erzähl.
Und dann am Rhein eine so wirklich geile, ich weiß nicht, wie Rheinschenke oder irgendwie sowas. Super geile Location, wo wir halt echt schissig waren, so dass wir halt keinen Platz kriegen, weil es waren 28 Grad, es war Sonnenschein, es war
Hölle.
Samstag. Ja. Ey, und wir kommen da hin und genau in dem Moment wird ein Tisch frei. Und ich war so durch. Ich dachte wirklich, ich bleib auch da einfach. Oder ich schmeiß mich in den Rhein und lass mich nach Hause treiben oder so.
Geht aber in die andere Richtung der Rhein leider.
Ja, ist schlecht, dann hätte ich mich irgendwo anders treiben lassen. Und dann schön geil so Flammkuchen, alkoholfreies Weizen, in da gesessen und erholt. Und dann, ey, und danach waren die Akkus wieder voll. Dann kam auch kein Berg mehr und dann sind wir schön nach Hause geflogen und hatten einfach einen wirklich richtig, richtig geilen Tag auf dem Rad.
Oh fuck, Mann, ja, Mann, ich folge genau die Route gerade wieder zurück. Ah, ja, Mann.
Und dann auch so, ist ja auch echt schön dann. Und das ist so witzig, weil dann sind wir durch genau da oder kurz bevor wir dann eingekehrt sind wir durch Österreich-Winkel gefahren. Das ist witzig, weil das kenne ich schon super lange, weil ein guter Schulfreund von mir da studiert hat.
An dieser Weinschule da?
An dieser EBS, European Business School.
EBS, ja.
Und hat aber natürlich nie irgendwie vor Augen, wie das ist, wo der studiert hat. Und dachte ich mir so, Alter, hier hat der studiert. Wie krass schön ist das denn bitte? Hätte ja gar nicht studiert. Hätte ja wirklich nur da abgehangen und hätte mir die Natur angeguckt und wäre Rad gefahren. Also das ist wirklich crazy. Das ist
gestört, gell?
Genau, ich hab in Kreuzberg studiert. Ja, so.
Da wohnt die Freundin von meinem Vater. Da habe ich Weihnachten gefeiert auch.
Geil. Ey, das ist so ein schöner Fleck Erde da. Absoluter Hammer, absolute Empfehlung. Genau, Wispertal, ja. Dann Pressberg, wenn man nicht ganz so schwer oder einfach ein bisschen fitter ist als ich, ist das auch ein sehr, sehr schön zu fahrender Berg. Krass steile Abfahrt runter zum Rhein. Das macht mich dann immer ein bisschen traurig, weil ich liebe Abfahrten. Und wenn die dann so schnell vorbei sind, weil die einfach wirklich nur gerade runtergehen gefühlt, dann ist immer ein bisschen schade. Aber nee, ey, das war absoluter Hammer. Dann sind wir nach Hause. Es ist ja auch so lange hell. Wir sind halt irgendwie, keine Ahnung.
Man ist nicht mehr so im Stress. Gell, man muss jetzt
ja, nicht. Ja, wir sind halt überhaupt nicht. Wir haben, Laura hatte eine Weste dabei, aber wir hatten einfach wirklich nur kurz, ja. Keine Lichter dabei, weil wir halt wussten, wir sind um 10 Uhr losgefahren, glaube ich. Ja, doch. 10 oder 10.30 Uhr. Und wussten aber, ja, 180, das dauert natürlich, aber es wird halt nicht dunkel vor ja. 20 vor 8 oder so. Ja. Dann wir reingefahren, in einer Tanke noch ein bisschen was zu trinken geholt, ja. Dann noch eine geile Begegnung. Das war so witzig, wir kommen an diese Tanke und dann war da so ein Schild, einfach ein handgeschriebenes Schild, bin gleich wieder da um 19.30 Uhr und es war halt so
18 Uhr.
Nee, es war so 19.27 Uhr. Ja. Da dachten Benni und ich halt sehr gut entspannt. Dann warte ich halt kurz, holen wir da hier noch gleich was zu essen, was zu trinken. Essen gab es dann zu Hause. Nee, stimmt auch gar nicht. Wir waren dann essen, ist ja scheißegal. Auf jeden Fall stand ich da und dann kam so ein Typ mit einem Gelsenkirchener Kennzeichen. Der stand halt, er wollte tanken, aber tanken ging nicht, weil es hatte die Tankwärtin abgestellt, ja. Weil die anscheinend irgendwie gerade unterwegs war. Vielleicht war die mal kacken oder so. Keine Ahnung. Und auf jeden Fall kam der Typ dann zu uns. Wir standen halt da so wirklich 180 Kilometer in 28 völlig Salzränder und alles so und auch wahrscheinlich völlig durchsahen wir aus. Und halt Spandex und Helm auf und er kam halt so zu uns und meinte so, ey, Jungs, wisst ihr hier, wie man so Action, also ja, jetzt nicht Action, na doch, Action. Wisst ihr, wo man hier Action machen kann?
Und ihr seid, Bruder, wir machen jetzt 180 Kilometer Action gerade machen, genau Bad Schwalbach, Wispertal.
Aber wirklich, die größte Action, die ich dir heute empfehlen kann, ist in der Rheinschenke. Meinen wir auch so, ehrlich gesagt, keine Ahnung, Bahnhofsviertel. Ja. ja, mal gucken, ich hoffe, der hat seine Action noch gekriegt. Wir haben dann auf jeden Fall irgendwann unsere Getränke gekriegt. In der schlecht sortiertesten Tankstelle der Welt. Es gab kein einziges alkoholfreies Bier, keine doch eine Apfelschorle, aber nur halt diese eklige Lift-Apfelschorle. Mhm. Dafür aber Orangina. Oh, also okay. Aber ich bin gerade voll auf dem alkoholfreien Biertrip, ja. Gerade nach dem Sport. Genau, dann das war das. Getränke hatten wir dann auch und dann haben wir Jakob auch zu Hause getroffen und dann sind wir essen gegangen. Haben wir uns wieder eine Pizza reingefahren. Ja. War einem Italiener, weiß nicht mehr, wie der hieß, wo der war. Aber es war chillig, waren alle halt irgendwie durch. Jakob ist Rennen gefahren. Da in, was war Samstag, weil zu Marshausen war am Sonntag, am Samstag war Schweigen. Mhm. Und nee, war geil, war rundum geiler Tag und haben dann am Samstag noch Paris-Roubaix der Frauen geguckt, abends zusammen, quasi die Wiederholung. Unfassbar geiles Rennen, bockstark und völlig zu Recht Lotte Kopecky gewonnen. Aber auch einfach ein brutales Rennen. Echt hart, aber geil zu gucken. Hat Spaß gemacht. Und dann sind alle pennen gegangen und am Sonntag ging es weiter.
Seid ihr Sonntag, ich guck gerade mal, seid ihr Sonntag auch gefahren?
Sonntag sind wir Hohe Straße gefahren.
Ah ja.
Ist auch so ein Klassiker für Frankfurt und auch einfach geil. Und das ist halt auch wirklich dieses,
ja.
Ich habe das wieder so gemerkt, wie schade das in Berlin ist, Rad zu fahren, weil halt diese ganzen Landwirtschaftswege, Forstwirtschaftswege, die asphaltiert sind und da ist kein Auto und nix, da hast du mal Pech und dann kommt irgendwie ein Trecker und dann ist da der Schmutz auf der Straße oder irgendwas oder man muss kurz warten. Ja. Aber du fährst da halt lang und dann kreuzt du ab und zu mal so eine Bundesstraße, aber dann, sonst hast du deine Ruhe, so triffst du nur andere Radfahrer oder irgendwas. Ah, das ist schon echt geil, ey. Das ist schon richtig schön zum Fahren und dann rollt man dazu rein. Dann haben wir noch in einem super süßen Café, keine Vorstellung, wo das war in Frankfurt. Das heißt Dot. Kennst du das? Da war auch so eine so eine Straße mit ganz vielen Imbissen irgendwie, aber super nettes Café, es war auch wieder geiles Wetter, saßen wir auch wieder draußen, da war Jakob auch dabei, Josie war auch dabei, Laura, Benny und ich. Und ja, es war einfach von vorne bis hinten geiles Wochenende. Oh, mit viel Radfahren und Abhängen und ja, dann sind wir nach Hause, also zu Laura, und haben noch angefangen live Paris-Roubaix der Männer zu gucken.
Bei Kilometer wie viel seid ihr, habt ihr reingeguckt? Weil das war jetzt zum Beispiel auch, dieses Jahr war seit langem mal wieder ein Wochenende, wo ich nicht bei Paris-Roubaix war. Stimmt. Oder Paris-Roubaix live geguckt habe. Also live im Fernsehen. Und ich glaube dann Sonntag, als ich dann irgendwann mal zu Hause war, ich war nicht spät zu Hause, aber da war ich wirklich so, dann habe ich mir erst auch die Frauen angeschaut. Ja. Einen Burger bestellt, dann geguckt, wo gibt es die längste Zusammenfassung der Herren, weil ich noch kein Disney Plus Eurosport Player whatever mir geholt habe, um das zu schauen, und irgendwann klingelt es und dann so, ach, der Burger, und ich gucke so drauf und dann ist der schon weitergeskippt. Also, ja. Gib ihm.
Wir sind bei den Männern, also live eingestiegen, keine Ahnung, super früh, aber es war auch ein verrücktes Rennen. Da würde ich sagen, machen wir es mal andersrum. Wir hören nämlich einfach mal kurz rein, was einer der Fahrer zu dem Rennen sagt. Nämlich unser aller guter Freund Rick Zabel ist gefahren. Man muss dazu sagen, sein Team, nämlich Israel, heißen die Premier Tech noch? Wahrscheinlich, ist uns egal, wie sie heißen. Genau,
die sind mit Gravelbikes gefahren.
Die sind auf den Faktor Gravelbikes gefahren. Und wie das war, erzählt uns Rick jetzt einfach mal selbst.
Hallihallo, liebe 8000 Hertz Community. Ja, ich bin mein sechstes Paris-Roubaix gefahren, und das Positive vorab, ich bin zum sechsten Mal im Velodrom angekommen, habe gefinisht. Das war aber eigentlich auch das einzig Positive an meinem Rennen gefühlt, weil so richtig habe ich nicht am Rennen teilgenommen, so hat sich zumindest angefühlt. So, es war ein stranges Paris-Roubaix. So ein Roubaix habe ich noch nicht erlebt. Also war ja wirklich, wer es am Fernseher gesehen hat, nach dem zweiten, dritten Sektor war das Rennen entschieden. Alpecin ist so schnell von vorne gefahren. Vielleicht auch ein bisschen mit Hilfe der Motorräder im Windschatten, dass alles auseinandergeflogen ist. Und da waren halt 30 Fahrer vorne. Und ich glaube, auch im Fernsehen hat man dann vom Rest des Feldes nichts mehr gesehen. Es ging nur noch um die 30 Fahrer vorne. Mathieu van der Poel gewinnt wieder ganz überlegen. Paris-Roubaix, ziehe ich meinen Hut, wirklich Respekt. Nils Polit ganz stark gefahren, auf Platz 4 noch. Ja, und ich war halt einer von dem Rest des Feldes. Also es war echt crazy, weil ich eigentlich 150 Kilometer vom Ziel, man geht ja so ein Rennen auch im Kopf durch, vorne reinfahren in Arenberg und dann möglichst weit kommen im Rennen. So weit ist es gar nicht gekommen. Halt wirklich, zweiter Sektor war mein Rennen gefühlt vorbei, zumindest das Rennen irgendwie um die vorderen Plätze. Ich hatte meine Gruppe, und mit der bin ich dann wirklich, gefühlt war es wie eine RTF, einfach trainieren. Ein hartes Training war es eigentlich mehr, dann ins Ziel gefahren. Ich glaube, ich bin als 106. ins Ziel gekommen. Meine Gruppe ist irgendwie noch um Platz 85 gesprintet. Ich bin nicht mit gesprintet, ich habe reinrollen lassen. Ich habe nochmal wirklich versucht, die Atmosphäre auf der Bahn möglichst zu genießen. Wer weiß, wie oft Paris-Roubaix, wie oft ich das noch fahren kann. Das heißt, ich habe sozusagen meine letzte 1,5 Runden auf der Bahn in Paris-Roubaix versucht zu genießen. Und ja, war irgendwie ein komisches Paris-Roubaix, und trotzdem liebe ich das Rennen. Aber für mich persönlich war es irgendwie dieses Jahr komisch. Aber auch eine gute positive Note: das Gravelbike hat sich super gefahren auf dem Gravel, auf den Kopfsteinpflaster-Sektoren. Und ich habe auch mal keine Blasen an den Händen gehabt. Also von daher habe ich Paris-Roubaix zumindest ganz gut überlebt. Bis dann. Ciao, ciao.
Ja, sehr nice, sehr danke erstmal, Rick, für die Sprache, und der Kollege ist auch bald bei uns als Gast. Wir sind noch am Ausnivellieren, wann?
Wir sind gerade noch am Budget feilen und am Verhandeln, wie viel er denn, für wie viel tausende Euro er hier zu uns herkommt, aber wir sind dran. Wir sind dran, und ihr habt es gehört, völlig verrückte Ausgabe von Paris-Roubaix bei den Männern, nämlich Alpecin hat einfach so einen Druck von Anfang an gemacht, dass das Feld sich komplett zerschossen hat.
Ja.
Und das ist einfach das Peloton, also das war auch witzig, bei der Übertragung stand halt so Peloton 1 und Peloton 2. Es war halt nicht eine Gruppe, es war zu groß, als um eine Gruppe zu sein, aber es war halt auch überhaupt gar nicht mehr das ganze Peloton. Es war richtig, richtig crazy. Ja, und dann Mathieu hat dann da gezündet.
Bei Kilometer 60 war das, gell?
Irgendwie so. Hatte natürlich perfekt Philipsen hinten noch mit drin. Pedersen leider ausgeschieden. Super viele mit fiesen Stürzen, mehrfache Stürze. Pitcock konnte auch nichts machen. So. Also es war perfekt ausgetragen von Alpecin, muss man tatsächlich sagen. Auch wenn sie leider uns Baller nicht mitgenommen haben, kurzfristig tatsächlich sogar, sehr schade, der haben wir ihn bei Flandern und bei Roubaix eigentlich, sollte er fahren, dann kurzfristig nicht, das finden wir nicht gut, muss man sagen, hätten wir gerne gesehen, der hätte da wahrscheinlich auch richtig geil zu beitragen können, aber onwards und upwards für Ballerstedt, aber trotzdem, völlig ohne irgendwie irgendwelche Zweifel, Mathieu van der Poel da krass, das krass geregelt.
Ja. Ist ja auch halt wirklich, das war mir ja auch nicht bewusst, ich glaube, wo ich die letzten Jahre dort war und dann auch immer den Gran Fondo mitgefahren habe, dass ich immer meine, ich glaube, die ersten Male hatte ich immer hatte ich echt Sonnenbrand im Gesicht und auch auf der Nase. Und da hatten nämlich auch die Franzosen gesagt, dass so das erste Rennen in Frankreich, wenn es nicht, es gibt ja die legendären Paris-Roubaix-Rennen, wo du nicht weißt, wer ist.
Als hier alles Colbrelli so gewonnen hat und der komplett in Matsch eingehüllt war.
Voll. Und dann mit diesem Reifendruckgeschichte und so weiter. Aber wenn das Wetter gut ist, so wie jetzt auch da, es wird sau warm. Also auch wenn es sehr früh morgens startet und die Sonne dann richtig knallt. Von daher, ich habe wie gesagt auch nur die Zusammenfassung gesehen, aber ist halt brutal, wie die Jungs und Mädels da Gas geben. Den Jonas Rutsch hatte ich auch noch versucht, für eine Sprache zu bekommen. Ich habe gestern relativ lang mit ihm telefoniert. Er ist aber gute Besserung. Er hatte mir gesagt, dass er, ich glaube, bei Kilometer 40 gestürzt, beziehungsweise vor ihm gab es einen Sturz.
Und dann ist er ausgerutscht.
Jonas Rutsch ausgerutscht. Also er hatte mir gesagt, er war richtig ärgerlich. Er war irgendwie in der zweiten, dritten Reihe vorne im Feld. Es gab schon eine Ausreißergruppe. Und er meinte, vorne hat halt Team blockiert und dann waren halt ein paar Fahrer, die dachten, gut, komm, der Zug ist abgefahren, aber ich versuche mich da irgendwie noch durchzuprängeln. Und es gab einen krassen Sturz und er ist mit der linken Hand in den Kettenblatt reingeflogen, ganze Hand ist offen, also es war echt grob. Er und Viviani wurden dann mit ASO-Ärzten in irgendein Krankenhaus verfrachtet. Beide konnten, also er, Jonas kann kein Französisch, Viviani hat es auch gut getroffen und beide waren nicht wirklich in der Lage, erstmal die nächsten 4 Stunden herauszufinden, wo die denn überhaupt sind. Das ist
so bitter, ey.
In Frankreich oder in Belgien, weil man hat ja auch kein Telefon dabei, also kein Handy, kannst ja jetzt nicht da sagen, so hier. Und auch in dem Moment so unter Schock oder beziehungsweise Schmerzen, also er meinte, die ganze Hand ist auf die ganze Fingerkuppen, sondern auf richtig eklig. Zum Glück hat dann irgendwann, kam nach Stunden ein Arzt, der ein bisschen Englisch konnte und meinte, ja, hier ruft eine Frau an, das war dann die Freundin von Jonas Rutsch, die alle Krankenhäuser abtelefoniert hat, dort in der Gegend, um zu gucken, wo ist der, war noch nicht mal ein Krankenhaus, war irgendwie so eine Mischung aus Arzt, Tierarztpraxis, irgendwas, also jetzt gab es keine richtigen Narkosemittel, die gespritzt werden können und ja. Und ja, nee, also der war richtig, also von den Schmerzen und halt auch sau deprimierend, weil das sind ja, halt auch Rennen,
die ihm stehen,
genau, die Vorbereitung. Und dann wegen solchen dummen Sachen, wo man sagt, komm, das Rennen ist noch, keine Ahnung, wie groß, wie lang das Rennen, 250, 260 Kilometer oder sowas. Ah ja, wenn nach 40 Kilometer eine Ausreißergruppe ist, jetzt mach dran Kilo.
Ja, gerade so wie Rick gesagt hat, ne? Die sind dann, also er hatte dann wahrscheinlich ein bisschen eine bessere Gruppe oder eine ruhigere Gruppe erwischt, wahrscheinlich, die sie dann irgendwie dann sich gedacht haben, na gut, dann fahren wir hier RTF zu Ende.
Ja.
Trotzdem hart, trotzdem wahrscheinlich ein fieses Tempo und der Untergrund macht es ja auch nicht einfacher. Aber wenn du dann auch noch so ganz unnötig so ein, also wenn er jetzt irgendwie im Fight um Platz um Podium oder Top Ten oder irgendwas, wenn sowas, das ist dann, glaube ich, auch so fürs Gefühl nochmal was anderes, als wenn es einfach so unnötig ist.
Voll.
Und jetzt hat er so einen Rutschfinger.
Oh Mann, nee, also der war auf jeden Fall, aller gute Genesungswünsche von
gute
uns.
Besserung.
Und Kopf hoch, das wird
An alle, die gestürzt sind, sind echt viele gestürzt wieder.
Ja, der eine Kollege, dieser Rex oder wie der heißt.
Rex hast auch zweimal richtig
zerlegt. Genau, das meinte dann auch noch der Jonas, der war auch noch mit ihm irgendwie, der meinte auch so, Junge, er fährt jetzt weiter. Und da meinte auch der Jonas, ich glaube beim ersten oder zweiten Sturz, ich weiß nicht, meinte auch so nichts da. Also ich würde nicht
machen. Es gibt Fotos, der ist halt komplett offen, also er ist halb nackt weitergefahren.
Ja, ja, und da meinte er auch, Junge, egal. Gut, da sieht man halt auch, wie der Druck halt ist im Peloton, ja? Also sowohl von den Fahrern, Sponsoren, Teamchefs, wie auch immer, also.
Ja, aber bei Roubaix ja, glaube ich, auch nochmal speziell, weil Rick hat das ja auch gesagt, dass das Durchfahren ist da einfach wirklich für viele.
Das ist ein Sieg, so für einen selber, ja.
Und hab ich gesehen, Cyrus Monk ist Letzter geworden und das ist ja auch quasi so eine Trophäe, die man sich bei Roubaix holt. Ja. Und da gab es ja auch schon die wildesten Geschichten, dass das Velodrom eigentlich schon zugemacht hat.
Nochmal aufgemacht,
damit einer da noch seine 1,5 Runden fertig fahren kann, einfach um Roubaix zu finishen. So, was wirklich so ein unfassbar hartes Rennen ist, was einfach viele nicht finishen.
Voll.
Wir haben noch jemanden quasi hier per Sprachnachricht, der auch, sagen wir mal, gefinisht hat.
Aber auf einem sehr guten Level.
Der hat solide gefinisht, nämlich, wir haben es ja, wer hier uns aufmerksam verfolgt, weiß, dass wir orakelmäßig vorausgesagt haben, dass Triple T, Tim Thorn-Teutenberg, eine steile Karriere bevorsteht und es ist gekommen, wie das Orakel vorausgesagt hat. Tim Thorn-Teutenberg hat nämlich die U23-Version von Paris-Roubaix gewonnen. Und wir hören mal rein, wie es dazu kam und wie es sich so angefühlt hat.
Hi, mein Name ist Tim Thorn-Teutenberg. Ich war für das Devo-Team von Lille Trek. Und wir sind am Wochenende auch Paris-Roubaix gefahren. Aber die U23-Version, die ist so 100 Kilometer kürzer und wir haben nur 25 Sektoren. Aber das reicht auch, ist schon schlimm genug. Für mich lief das Rennen eigentlich ganz gut, obwohl ich nicht so gut gestartet bin. Ich bin erstmal direkt vor dem ersten Sektor gestürzt, aber ist zum Glück nichts passiert und dann habe ich mich eigentlich auch nicht so gut gefühlt erstmal am Anfang und dann ging es so im Rennen besser und besser und dann habe ich mich eigentlich immer gut positioniert bei meinen Sektoren vorne. Ich glaube, das war uns fast noch wichtiger als bei den Männern, weil die Jungs bei uns noch mehr ohne Gewissen reinhalten, die sind noch würde ich dir mal sagen, jung und wild, die riskieren noch alles. Und dann ist irgendwann so beim 15. Sektor schon auseinandergeflogen. Und dann waren wir noch so 20, 25 Leute. Ein paar Sektoren später sind dann nochmal ein paar gedroppt. Und dann waren wir noch so knapp 15 Leute. Und dann scheinen ja immer nochmal ein paar aus wegen Defekte oder Plattenreifen oder Sturz. Genau, ich hatte eigentlich auch einen Teamkollegen mit vorne in der ersten Gruppe drin, der ist dann aber leider gestürzt. Und dann war ich nur noch alleine. Und dann am 5. letzten Sektor vor Carrefour de Labre, das sagt vielleicht einigen was, sind wir dann zu dritt weggefahren und dann auch so bis ins Ziel gezogen. Und dann auf der Radrennbahn konnte ich dann den Sprint gewinnen und habe meinen ersten UCI-Sieg eingefahren. War auf jeden Fall ein gutes Rennen, um einen ersten Sieg zu holen.
Stabil.
Da sagt er was. Würde ich auch behaupten, ein gutes Rennen, um den ersten Sieg zu holen. Das war Triple T vom Devo-Team von Lidl Trek. Auf jeden Fall bockstark. Ey. So ein unfassbar schweres Rennen und das direkt für sich entscheiden zu können. Und erster UCI-Sieg. Ich denke mal, Der sieht ganz gut aus auf der Habenseite für ihn jetzt erstmal.
Ist das so ein Spruch, was man sagt? Oder was?
Den hat er, den Sieg für ich würde mal behaupten, für alle nächsten Verhandlungen und nächsten Schritte in seiner Karriere hat er schon ordentliches Gewicht. Ja. Der ist ja eh schon super gut gefahren. Ne? Also der hat halt noch nicht gewonnen, aber der ist halt voll oft schon in die Top 10, in den Sprints mit den Männern gefahren und so. Also ist schon echt stark.
Und was ja auch gut ist, weil er ja auch gerade am Ende sagt, die waren ja zu dritt dann im, im Velodrom. Und er hatte mir gestern noch geschrieben, so, er ist jetzt am Flieger auf dem Weg zum Bahnradrennen nach Kanada.
Ja, World Cup wahrscheinlich, ja.
Da ist, glaube ich, klar, dass wenn er da im Velodrom endet, dass er da nochmal seine Skills rausgepackt hat. Ja, weil Nils hat ja auch gut performt. Ich glaube, vierten hat er gemacht, gell?
Vierter
hat er gemacht und wann war das? 2019, wo er Zweiter gemacht hat? Oder war das 21? Ich weiß es auch nicht mehr. Aber im Großen und Ganzen, war crazy. Ich fand es irgendwie ein bisschen crazy, weil ich wirklich, wie gesagt, außer Sonntagabend im Bett erst wirklich so in dieses Fieber gekommen bin.
Ja.
Weil es ist einfach schon, es ist schon ein gestörtes Rennen. Also, ob man will oder nicht.
Ja, aber auch geil. Und ein geile Klassiker-Saison, natürlich mit einem überragenden Vanderpool und Kopecky gegen Longoborghini, im Prinzip auch ein hartes Battle. So. Ja. Macht Bock auf die ganze Saison, auch wenn die natürlich jetzt durch die ganzen Stürze der GC-Fahrer ein bisschen, wird spannend, wer da wie fit wieder wird, ja, wie rechtzeitig. Aber ja, davon lassen
wir uns nicht
beirren.
Aber macht es ja vielleicht auch, wie du sagst, macht ja jetzt dann noch so ein bisschen, was heißt es, hört sich jetzt auch so ein bisschen so gladiatorenhämisch an, ein bisschen spannend oder so. Aber klar, nach der Baskenrundfahrt da, die dritte Etappe oder wo das war, wo sich da so wirklich die Topfahrer alle in dieser Kurve zerlegt haben. Krass, ne? Und zwar echt asozial, wenn du von oben das siehst, ey, pff, sorry, wirklich Glück im Unglück. Macht es halt einfach, ja, als hört sich mal so blöd an, so ein bisschen spannend für die Zuschauer, weil es ja sonst schon ein spannendes Dings.
Aber eine Spannung, die wir eigentlich nicht wirklich brauchen, so von der Frage, wer wird wie schnell, wie fit wieder.
Ja,
ne?
Das ist
jetzt natürlich die Frage, aber eigentlich hätten wir es ja lieber gesehen, dass alle topfit sind und dann
ausgewogen,
gerade in dieser Saison, wo es ja wirklich mal echt Battles oder Mehrfachkämpfe quasi geben kann, weil es mehrere starke Teams mit starken Leadern gibt. So. Wir werden sehen, wie sich da die ganzen Verletzungen irgendwie auskurieren lassen, ja, auch bei Wout und so. Ne? Das war auch so ein bisschen ein Downer, muss man sagen, bei den Klassikern, dass es das Battle nicht gab zwischen Wout und Mathieu.
Ja,
Wobei ich glaube, ich würde jetzt mal, es ist Spekulation, ich glaube trotzdem, dass Wout da gegen Mathieu nichts hätte machen können.
Ja, ich bin mal gespannt, jetzt 1. Mai, Eschborn-Frankfurt, wie es da aussieht. Da würde ich eigentlich auch gern arbeiten. Ich muss nochmal gucken, dann nochmal ein paar Registerkarten ziehen. Weil da meinte Jonas auch, bis dahin will er wieder fit sein und hat auch Bock drauf, Heimrennen. Aber was du vorhin auch angesprochen hast, was ja ganz interessant war, wir haben Paris-Roubaix, das Straßenrennen, in Anführungszeichen, ja, mit Factor, den Gravelbikes.
Ja.
Und es war ja auch, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, das erste UCI-Gravelrennen auf europäischem Boden.
Na, das erste dieser Saison war jetzt gerade am Wörthersee. Es heißt,
genau,
die Qualifier für die Weltmeisterschaft.
Und
im Graveln.
Im Graveln. Und Gravel Fossi war letztens auch geil auf der, Instagram, Rennrad-Jungs, die machen ja immer diese Kommentare, wo ich mir denke, so, ja, okay, cool. Aber da war was ganz Witziges, wo Fossi da so gemeint hat, weil wenn man halt Besenwagen hört und Paul Voss kennt, ob man den jetzt vom Podcast kennt oder wie auch immer, war der ja mal früher immer so, ja, gut, komm, Gravelrennen, so, ja. Und dann hat er gesagt, so, ja, okay, gut, früher habe ich es alles so ein bisschen so, so Augenzwinkern. Ja. Und jetzt gibt er halt echt richtig Gas, ist 2. Platz geworden. Aber worauf ich hinaus will, ist, Bene, du hast es vorhin auch angesprochen, Gravelbikes bei Paris-Roubaix und beim Gravelrennen war der Kollege da, der Österreicher Faktor, aber mit einem kein Gravelrad unterwegs.
Nee, der ist nämlich der Gewinner beim ersten UCI Gravel-Rennen des Jahres, ist nämlich ein Aero-Straßenrad gefahren einfach. Finde ich mega witzig.
Ich glaube, der muss den Rick mal anrufen. Rick meinte ja, er hatte gar keine Blasen an den Händen.
Für so ein paar Blasen nimmt man das, glaube ich, in Kauf. Ja. Ist tatsächlich super spannend, die ganze Entwicklung, weil große Teilstücke des Gravel-Kurses waren Asphalt.
Ja.
Und anscheinend so viel, dass das wirklich einen Unterschied gemacht hat, ob man auf einem Aero-Rennrad sitzt oder auf einem Gravel-Rad. Ich habe gesehen, Paul hatte auch Slicks drauf oder zumindest sehr, 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 sehr wenig Profil. Wahrscheinlich auch eine gute Wahl. Ist auch Zweiter geworden. Aber ich glaube, viele, die da einfach mit ihrem normalen Gravel-Equipment angereist sind, die hatten da schon mächtig zu treten. Wir hatten Isaac und Tom im Rennen für Team Standard und Tom stürzte leider.
Stimmt, den habe ich gestern gesehen.
Ja.
Ja, habe ich aber gesagt, zum Glück, Kollege, nicht für Schlüsselbeinbruch.
Zum Glück wieder,
der sich 4 Stück im Jahr holt.
Er hat nur Gravel Rash und Isaac hat die Quali für die WM leider, glaube um 3 Plätze knapp verpasst. Aber es gibt ja noch ein paar Rennen.
Ja.
Meinten aber alle, super geiles Rennen, super geile Gegend da um Wörthersee rum. Die hatten ja auch perfektes Wetter. es waren ja gefühlt auch irgendwie so, laut Instagram waren ja alle da, ja, irgendwie so gefühlt, die man so aus dem Gravel-Zirkus kennt. Sogar Brandon Wirtz aus USA ist da, stimmt, gefahren.
Der hat und mir
so
auch nämlich geschrieben. Ja, das hat mich erst anfangs so, haben wir so viele geschrieben, ah ja, wir sind jetzt in Europa und da. Und dann habe ich erst wieder in der Arbeit wieder vertieft. Ah ja, stimmt, da ist ja das erste das erste UCI-Rennen am Wörthersee. Naja, aber wie auch immer, wir haben vom unserem Lieblings-Gravel-Fahrer aus Deutschland, Paul Voss, eine kleine Message zusammengefasst.
Das ist deiner. Mein Lieblings-Gravel-Fahrer aus Deutschland ist Tom Burton.
aus Deutsch?
Naja, der hat eine deutsche Lizenz. Zählt.
Okay.
Stimmt, Tom und Isaac sind gar keine Deutschen. Na gut, dann ist vielleicht unser Lieblings-Gravel-Fahrer doch der Gravel-Fossi.
Oder?
Wissen
oder,
wir nicht.
Oder,
Team Standard hat auch noch mehr Gravel-Fahrer. Nee, Alex Bregenzer ist auch gefahren.
Ich wollte nämlich gerade sagen, das ist mir nämlich, ich habe heute mit dem Alex Bregenzer lange telefoniert, ich Vollidiot, hab's vergessen, den zu fragen. Er hat mir gesagt, das war irgendwie auch anstrengend. Ist er qualifiziert?
Ja, ich meine schon, dass der qualifiziert ist.
Echt scheiße, ja.
Der war in der ersten Gruppe und dann war es bisschen zu hart, da ist er, glaube ich, rausgeplatzt, wenn ich seine Nachricht richtig interpretiert habe. Aber qualifiziert sollte der trotzdem sein. Maschine.
Ja, dann hören wir uns mal an, was Paul Voss zu sagen hat.
Genau. Wir kategorisieren Fossi nicht. Wir freuen uns einfach, dass er uns eine Nachricht geschickt hat und er ist auf jeden Fall, sagen wir mal so, einer der besten deutschen Gravelfahrer.
Gute Julian und Bene und an alle 8000 Hertz-Hörerinnen. Ja, genau. Ich hatte jetzt am Sonntag mein erstes Rennen diese Saison in Österreich, in Velden am Wörthersee. UCI Gravel World Series Rennen war das. Bin Zweiter geworden, bin happy damit. Obwohl ich irgendwie auch schon seit Monaten mittlerweile so am Rumkränkeln bin. Aber ich glaube, das kennen auch viele. Ich glaube, das Problem beschäftigt momentan auch einige. Von daher bin ich den Umständen entsprechend dann auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Ausgang. Hätte nicht erwartet, dass der Saisoneinstieg so gut verläuft, wo das Niveau dann doch auch wieder gestiegen ist im Vergleich zum letzten Jahr. Genau, umso schöner ist dann doch zu sehen, dass mein eigenes Niveau oder Level nochmal einen Ticken besser ist als letztes Jahr. Und genau, ich dann trotz dessen, dass ich mich nicht 100% fühle, um den Sieg mitfahren kann. Von daher mega happy und freue mich auf die kommenden Rennen, die Tracker sein werden. Also vielleicht sehe ich auch einige von euren Zuhörern in Girona, da fahre ich das Tracker 200 und 100. Bis dahin, alles Gute.
Danke, Paul Voss.
Danke, Paul. ist doch geil, ist doch spannend zu hören, auch wie so eine Vorbereitung laufen kann oder auch wenn es nicht so optimal läuft, dass es trotzdem sehr gut laufen kann. Und wenn ihr Paul in Girona beim Tracker trefft, ey, geht hin, sagt, hey, Paul, du bist mein Lieblingsdeutscher Gravel-Fossi. Und holt euch ein Autogramm. Ich glaube, es ist Zeit, dass man sich jetzt auch von angehenden zukünftigen Gravel-Legenden auch einfach schon mal Autogramme holen kann, dann die steigen dann im Wert.
Voll. Auch immer, was ich auch immer ganz interessant finde, oder gut, nicht ganz interessant, aber wie immer krass trainiert wird bei den Profis und wie oft die dann auch immer krank werden, das tut mir dann immer leid.
Ja, weil es so eine krasse Belastung für den Körper ist.
Ja, das ist immer dann irgendwie, und dann hört man dann immer, dass man dann aber und trotzdem so noch so eine Leistung aufrufen kann. Ja, also von daher, ja, Respekt. Wir sind gespannt,
voll,
was wir von Fossi hören. Und bist du bei Tracker?
Nee, okay. Aber von uns, von Team Standard, sind Isaac, Tom und Amanda. Mhm. Die sind da. Taddy fährt auch mit.
Ja, der hat mir schon erzählt gestern von der Afterparty.
Genau, wir machen eine Party da. Also wenn ihr in Girona zum Tracker seid, sagt nicht nur Paul Voss Hallo, sondern geht auch zur Standardparty.
Ihr macht eine Standardparty da?
Da ist eine Party, ja.
Ah, geil. Ja, ist doof. Genau über den Zeitraum 1. bis 5. kommt meine Ma zu Besuch.
Nimm sie mit, pack ein.
Ja, meine Mutter wohnt ja da gerade unten um die Ecke. Wenn ich der sage, nee, Mutter, fahr wieder zurück.
Gravelrennen, komm, wir müssen zum Gravelrennen, da ist eine Party.
Ja, weil letzten Jahr war halt immer 1. Mai Eschborn Frankfurt. Und jetzt ist endlich mal, oder was heißt nicht endlich mal, aber da hatte ich mal den 1. Mai mal in Berlin oder frei, muss nicht arbeiten. Aber gut, alles kommt, wie es kommt. Aber wir hatten es ja vorhin kurz angesprochen, Paul Voss. Und Alex Bregenser, der war auch da unten. Mal sehen, was der zu erzählen hat.
Hi Gilly, ja, kleines Update von meinem zweiten Gravel-Rennen überhaupt. UCI Gravel World Series am Wörthersee. Ja, was soll ich sagen? Mein erstes Gravel-Rennen war ja, glaube ich, ziemlich hart. Also ich glaube, viel schwieriger werden die Strecken beim Gravel-Fahren nicht. Und jetzt am Wochenende war es, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe schon einiges gehört, dass sich andere Gravel-Fahrer auch beschwert haben. Also es war halt super einfache Strecke, die halt sehr wenig selektiv war. Also der Sieger ist einfach auf einem Aero-Rennrad gefahren. Ich glaube, braucht man nicht viel mehr zu sagen. Und es war kein Aero-Rennrad, wo 40er Reifen reinpassen, sondern es war echt, ich glaube, 30er Reifen oder so. Ja, und es war ein mega schnelles Rennen. Ich glaube, 145 Kilometer, bisschen was über 4 Stunden habe ich gebraucht. Ich habe leider halt, ja, eben keine Ahnung gehabt, wie ich das Rennen angehen soll. Deswegen bin ich einfach mal gefahren. Am Ende war es dann so, dass ich die Führungsgruppe leider verpasst habe und dann einen Großteil des Rennens versucht habe, die wieder einzufangen oder halt die halt wieder ranzufahren. Leider hat es nicht geklappt. Dementsprechend habe ich richtig fest den ganzen Tag in die Pedale getreten, aber das Ergebnis zeigt jetzt nicht ganz den Effort. Ich glaube, ich war 48. Aber es waren halt, ja, also 3 Leute waren vorne raus, eine große Gruppe und ich kam dann quasi so danach. Ja, ich hoffe, wenn ich nochmal die nächsten Gravel-Rennen fahre, ich habe jetzt noch keinen fixen Termin, was das nächste sein wird, dass die ein bisschen schwieriger sind, dass einfach mehr die technische, fahrtechnische Komponente noch was ausmacht. Ich glaube, Aachen ist da relativ technisch, aber ja, wie gesagt, jetzt am Wörthersee war es halt echt mehr oder weniger ein, wie ein belgischer Rennradklassiker eigentlich. Schmale Straßen, Wege und super schnell. Genau, ciao, ciao.
Perfekt, also.
Da hören wir es. Also 48, vielleicht hat er sich noch nicht qualifiziert. Ich glaube, dass das 40 oder so. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Wir werden es rausfinden, ihr werdet es rausfinden. Aber auch super spannend zu hören, ne? Aus der, ich meine, Paul Voss war Straßenfahrer, ja, und auch Cyclocrosser natürlich, aber Alex Bregenzer, der aus dem Mountainbiken kommt, der wünscht sich natürlich eine andere Strecke.
Voll mehr technisch, mehr Kontrolle mit dem Lenker.
Ja, und auch, ja, einfach so, ich meine, auf technisch schweren Strecken kannst du auf wirklich kurzen Abschnitten einen echt großen halt Unterschied machen. Ja. Aber wenn's ja sehr drucklastig ist, so, dann, ja, dann brauchst du halt den Druck.
Ja.
Aber ja, klar, super, super spannend die Entwicklung. Interessant die Streckenführung. Ich meine, am Wörthersee hätte es ja wahrscheinlich auch alles Mögliche gegeben,
ja,
an Terrain. Aber das ist auch so ein bisschen, finde ich, das ist auch das Spannende so daran.
Das findet sich. Ich finde
irgendwie, es findet sich irgendwie, aber es kann dich alles erwarten eigentlich, ja, bei so einer Gravel-Strecke, ja, und das ist irgendwie auch cool, finde ich.
Ja, und es macht es ja dann auch nochmal spannend halt, dass es dann für paar Fahrertypen sagen, oh, das war extrem schwer, für die anderen war es, ach, das war eigentlich, fand ich eigentlich ganz entspannt. Also,
ja,
das ist jetzt nicht immer dasselbe, das war ja auch bei der ersten Gravel-Weltmeisterschaft, haben sich ja auch viele beschwert.
Die Profis sind ja auch alle auf Straßenrädern gefahren.
Genau. Und ich glaube, da findet sich jetzt auch so ein bisschen der Style, gerade im Kompetitiven, also nicht nur vom Material und vom, fahr ich mit Trinkblase oder nett oder wie auch immer, Reifen etc. pp., sondern halt auch von der Streckenführung und was ja auch nochmal so ein, ja, vielleicht auch so ein Battle für die Veranstalter dann macht, wo die Leute dann sagen, ey, das war nice, das war irgendwie, ist es, du kannst es niemandem recht machen, ja. Aber ich glaube, das finde ich, ist dann auch für den Wettkampf, sowohl unter den Fahrer und Fahrerinnen als auch für die Veranstalter ganz cool, weil du weißt, okay, im Frühjahr gibt es die Frühjahrsklassiker, so, da, die stehen irgendwie seit 150 Jahren fest, da wird sich jetzt nicht groß was ändern. So,
soll sich auch, also,
oder soll sich
soll, auch. Soll sich auch jetzt nicht unbedingt, klar, sie haben jetzt beim Ahrenberg, haben sie die Einfahrt geändert, da wird nicht mehr mit 70 aufs Kopfsteinpflaster gescheppert, gibt's vorher eine Schikane, damit die runterbremsen müssen. Sowas denke ich, ja, es ist natürlich ein krasser Nervenkitzel für alle Zuschauer, wenn die da mit 70 drauf scheppern. Aber es passieren einfach so fiese Stürze. Ich glaube, es ist schon sinnvoll, dass man da sagt, okay, das kann man entschärfen. Und es war ja trotzdem entscheidend, die Passage. Ja, insofern ist es ja auch egal.
Ja, und es gibt ja immer noch super viele Stellen, wo es extrem bremslich ist. Ja. Also entschärft hin oder her.
Ja, eben, so, eben. Dazu noch sagen, Caroline Schiff ist Dritte geworden bei den Frauen. Auch bockstark. Also diese Paul und Caroline wieder, oder Caroline?
Ich habe es einmal im Interview falsch gesagt.
Ja, sehr gut. Dann sagen wir beides. Frau Schiff.
Ja.
Auch wieder stark, bin ich sehr gespannt. Und was wir gerade hatten mit der Strecke, weil wir haben es ja letztes Jahr bei der Gravel-Weltmeisterschaft gesehen, wie der Unterschied dann ist für einen Mohoric zum Beispiel, der ja auch ein krasser Bike-Händler ist, wenn dann kurz vorm Finale sozusagen so eine unfassbar technische Downhill-Passage kommt, dann kannst du halt einen krassen Unterschied machen.
Ja, ja.
Ist einfach so.
Aus welchem Radsport-Sektor du kommst. Ja. Voll.
Und für Kassia auch, die fährt ja auch total viel Mountainbike und sowas im Training und so. Das macht halt einfach einen Unterschied dann, wenn du Bike-Handling-Skills hast. Ja, wir sind schon über eine Stunde. Ja, wir haben eigentlich noch viel zu erzählen.
Nee, eine Sache sage ich noch, bevor wir durchgehen. Also Musiktipp, weiß ich nicht, ob ich dazu die Nerven habe, aber Bene, vielen, vielen Dank an Standard. Ich habe mir jetzt endlich mal die Woche mein Fahrradwerkzeug erweitert. Es ist noch nicht da, aber die klassische Kettenpeitsche und um die Kassette zu öffnen, HG und HS, wie heißen sie nochmal, diese...
Was sind diese Links?
Alle Leute wissen, die schon eine Kassette ausgemacht, du brauchst die Kettenpeitsche und dieses Tool. Ja. Ja. Und dann braucht man ja nochmal dieses andere Tool, um die Scheibenbremsen zu öffnen. Und da ich in letzter Zeit öfters mal einen Wechsel gemacht habe, wie unter anderem mein GRX-Setup von Shimano, und ich jetzt vom lieben Alex, nicht Bregi, dem anderen Alex, er weiß, wen ich meine, einen Laufradsatz von Hand bekommen habe. Und das wollte ich für unseren Group Ride, der jetzt am Samstag ist, also fahrt mit, draufsetzen für das Rennrad-Setup. Und ich war so zeitlich, fuck, ich habe nur noch eine halbe Stunde. Ich sag, gut, let's go. Die Dinger in die Hand genommen, zu euch ins Office gefahren. Also nicht ins Office, in Showroom. Ist der Bikeständer frei? Ja, go for it. Und dann merkt man einfach so eine Werkstatt. Also das soll jetzt nicht heißen, dass jeder, der irgendwie ein Problem hat mit dem Fahrrad, der da jetzt einfach hingehen kann und sagen, ich benutze mal eure Werkstatt. Ich weiß nicht, wie es mit Standardbikes ist. Nein, aber das hat einfach Spaß gemacht. Wenn alles schön sortiert ist, ich glaube, innerhalb von einer Viertelstunde hatte ich alles durch.
Ja, geil.
Und es ist sehr leise. Ich kann noch nichts dazu sagen zu den Felgen, weil, wie gesagt, ich bin von mir zu Hause zum Showroom gefahren und zurück. Ich war zügig unterwegs, aber ich konnte jetzt noch kein, es hat sich gut angehört. Alles High-End-Carbon und ja, wir werden dann sehen. Ich attackiere am Samstag einfach.
Genau, du attackierst.
Ich attackiere direkt beim Social Ride.
Attackierst am Samstag und dann gibt's Feedback danach. Hattest du dir eigentlich ein Poster mitgenommen?
Nee, doch, nein. Ich hatte das Paket, was du mir dagelassen hast, habe ich mitgenommen. Und dann war ich so, das Poster. Aber ich hatte nur einen Rucksack, war mit dem Fahrrad, hatte meinen Helm auf, Max ist vorbeigekommen, weil wir noch einen Datenaustausch auf den Sofas, was übrigens sehr nice ist, die Sofas, man kann da jetzt ein bisschen entspannen.
Der Showroom ist jetzt ein Community-Hub geworden.
Also
kann man
geil
sitzen, auch quatschen, Kaffee trinken.
Die Kettenpeitsche rausholen.
Ein bisschen arbeiten und so, ist geil. Ich sitze auch manchmal da und arbeite da, ist chillig.
Genau, und da, weil ich mit dem Fahrrad dann wieder zurück musste, habe ich gesagt, nee, das macht keinen Sinn, wenn ich das so in die Hand nehme, weil das zerknittert.
Das stimmt.
Aber ich habe hinten gesehen, die sind noch groß und es gibt noch welche, und ich komme nächstes Mal einfach mit einer Posterrolle rum, pack mir das ein oder genau, dann bringe ich dir das Shirt und die Dose Tomate bringe ich dir da vorbei.
Perfekt.
Und dann komme ich mit einer Posterrolle wieder zurück.
Perfekt, genau. Ein paar werden wissen, worum es geht, wenn wir hier über Poster reden.
Stimmt, ja.
Manche nicht. Wir haben eine kleine lustige mit dem Augenzwinkern Posterkampagne gemacht. Da haben wir super viele Nachrichten gekriegt von Leuten, die Poster gerne hätten. Wir haben davon ein paar übrig. Ihr müsst mal Standard folgen, weil wir werden da ankündigen, was wir mit den paar übrigen Postern machen, die wir noch haben. Die werden wir auf jeden Fall rausgeben. Wie, wo, wann und warum und insgesamt.
Mach doch so eine Hand. Also ich weiß nicht, aber mach doch so ein.
So, nee, wir haben da schon. Also, haben da
wir
schon
stehen Plan. Jetzt in Potsdam, wir stehen jetzt in Frankfurt-Oder. Kommt bitte mit Posterrolle mit. Nee,
wir machen es viel einfacher, aber folgt mal einfach Standard, dann werdet ihr es nicht verpassen. Also einfach wirklich, muss man auch sagen, nur geiles Feedback auf die Kampagne gekriegt. Auch witzigerweise Specialized intern Canyon intern und jetzt auch von Rose eine Einladung zum Opening von deren neuen Laden hier in Berlin bekommen. Werde ich auf jeden Fall hingehen. Auf ganz entspannt. Finde ich auch schön, dass das alle in der, oder die, von denen ich jetzt auch das mitgekriegt habe in der Industrie, dass auch alle so auffassen, wie es gemeint ist, mit einem Augenzwinkern, sitzen ja quasi auch in diesen Zeiten in der Fahrradindustrie alle in einem Boot. Deswegen auch ja schön, wenn man da mal so einen Spaß machen kann und da keiner zu traurig ist oder das den Spaß nicht versteht oder krumm nimmt. Deswegen finde ich das sehr schön.
Ja, wer den Spaß nicht versteht, der hat es nicht gecheckt.
Ja, eben. Und also. Das hat großen Spaß gemacht. War mir auch irgendwie so ein Herzensprojekt. Mal gucken, ob da noch mehr kommt.
Okay, bin gespannt.
Wenn ihr nicht wisst, worum es geht, geht mal auf den Instagram-Kanal von Standard. Da ist das alles abgebildet. Da ist auch schon das Video, das quasi Making-of ist auch drauf. Gönnt euch das. Hat Spaß gemacht und ich freue mich, dass auch die Betroffenen es mit Humor nehmen das vielleicht auch sogar ein Stück weit anerkennen, dass wir da mal was anderes gemacht haben, als sonst so üblich ist.
Finde ich gut.
Ey, Stunde 15.
Ich bin durch. Eine Sache noch. Ich habe das Orange. Ich war jetzt mal im Laden, weil ich muss ja auch dazu sagen, auch wenn ich Standard fahre, bin ich selten im Laden. Außer ich brauche die Kettenpeitsche, nein. aber es war echt schön, da abzuhängen. Also wirklich, war wirklich entspannt. Ist auch nicht, also immer wenn ich da bin, ist eigentlich nichts los. Das finde ich eigentlich auch gut. Aber ich komme meistens zu Zeiten, wo es jetzt nicht Wochenende ist, vormittags oder spät nachmittags. Aber das Neue, ich habe wieder neue Rennräder rausgebracht.
Neuen Kreissäge
RS. Das Orangene, super slick, finde ich geil. Hinten, was mir direkt aufgefallen ist, bei der Hinterachse, also da, wo dann die Schraube von der Felge und wo die Kassette hinten drin ist, das ist ja diesmal jetzt so rund, spacey-mäßig, aero-style-mäßig gemacht. Ist mir aufgefallen, finde ich geil. Ich kenne es noch vom Fadi, fand ich auch so diese Details, dass hinten das kleine S drin war, für Standard. Das fand ich auf jeden Fall schön. Die neuen Farbkombis, checkt's auf jeden Fall mal aus. Das ist mir aufgefallen. Grüße gehen raus an Taddy, wie gesagt, ey, macht er. Wusste ich gar nicht, dass er eine Party macht in Girona.
Ja.
Wusste ich nicht.
Ja. Ja, mit Stürker zusammen hier, die machen auch so Gels und Riegel und so.
Ja.
Da gab es irgendwie, ist die Connection zustande gekommen, bei Eat Sleep Cycle ist das. Eat Sleep. Auch so ein Radhotel.
Okay.
Wird dann, sobald es ist, alles auch noch kommuniziert.
Nächstes Jahr bin ich dann
in. Ich war ja auch immer noch nach wie vor nie in Girona, vielleicht ist das dann mal so ein Zeitpunkt.
Ja. Gut, wenn aber, dann halt so, ja gut, ich meine, ja. Das ist, ich mag es da auch, unten ist auch gut, aber ja, wie gesagt, wenn da unten das Tracker ist, ist es dann halt auch, da sind halt dann wirklich alle, ja.
Das stimmt. Ey, komm. Wir machen Deckel drauf. Schön war das. Wir könnten noch ewig weitermachen, wenn wir denn könnten. Aber unsere Akkus sind alle
leer.
Wir haben uns hier leer gequatscht und jetzt gehen wir in Feierabend. Ihr geht. Wir hoffen, dass es Donnerstag ist bei euch und wünschen euch einen schönen Tag. Wünschen euch ein schönes Wochenende mit der Velo, falls ihr in Berlin seid. Und insgesamt, dass ihr gesund seid und glücklich. Ey, und dass ihr Radfahrt.
Aller Hopf.
Tschüss.
Ciao, ciao. Ciao.